Eine neue Folge. Wir sitzen hier zu dritt und wir haben heute so schöne Themen. Obwohl spielfrei ist, können wir über einen Weltmeistertitel sprechen und über einen Derby-Sieg. Und das, obwohl spielfrei war. Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen.
Ja, absolut. Und wir waren auf Malle.
Und ihr wart auf Malle. Ich weiß nicht, Gato ist nicht zurückgekommen. Gato ist nicht zurückgekommen.
Deswegen sitzen wir hier zu dritt.
Deswegen, ja. Aber wir werden ihn bestimmt gleich anrufen. Aber wie macht ihr das? Also ganz ehrlich, ich schaue immer ganz neidisch. So viel Urlaub, wie ihr habt. Also entweder mache ich was falsch oder ihr macht irgendwas verdammt richtig.
Aber auch nicht unbedingt Dänemark, sondern auch wirklich dann so Italien, Spanien, ne?
Sind dann immer ich habe das Gefühl, ihr seid nur unterwegs hier.
Aber als Beamter hat man eh halbtags nur...
Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Also ich schlafe halbtags, aber... Also
ich kann dir sagen, Mallorca ist manchmal, wenn man eher Richtung Palma, Ballermann fährt...
Wird gearbeitet, ne?
Ist das alles andere
harte Arbeit. Als Urlaub.
Also ich glaube... Da ist die Arbeit heute bei der Arbeit doppelt so schwer.
Ach, Jungs, lasst uns reinstarten.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Heute, ich weiß gar nicht, wievielte Folge es ist, 309., 308.
Ungefähr, ja.
Wahnsinn, was wir hier für Folgen raushauen. Und deswegen heute auch am spielenfreien Wochenende, scheißegal, Montagabend, Podcast-Zeit.
Tabellenführer sind wir trotzdem.
Sind wir immer noch. Und einen neuen Nationaltrainer hoffentlich auch bald.
Ja, was hoffentlich, sagt ihr? Hoffentlich baggern sie jetzt nicht an unserem Coach, ne?
Am Tim?
Ja.
Ja, ich glaub's nicht. Was glaubt ihr, wer macht's? Also erstmal grundsätzlich, Hansi weg. Glaube ich, sind wir alle fein mit, oder?
Ja, müssen wir einmal thematisieren. Ne? Also seitdem ich auf der Welt bin, hatte ich das Gefühl, dass wir noch nie so einen Tiefpunkt im deutschen Fußball hatten wie jetzt gerade.
Rummenigge? Ribbeck.
2000, ja. Das war schon ein richtiger Haufen.
Ja, aber ich finde so die Ergebnisse bei den letzten Turnieren, jetzt die Ergebnisse in den Freundschaftsspielen, die Strukturen, die mir nicht passen. Also ich finde, da ist super viel.
Ist die Nationalmannschaft überhaupt noch sexy?
Nee, also wenn du mich
das
fragst...
Das Imageproblem, also
bei mir so hat 2014 tatsächlich nach dem WM-Titel eingesetzt, als Olivier Bierhoff ja richtig angefangen hat, diese Marketing-Kanone zu befeuern.
Die Mannschaft?
Genau, die Mannschaft oder diese Hashtag ZSMN zusammen. Mhm. Plus, dass du halt auch keine, wenn ich richtig informiert bin, keine DFB-Tickets mehr auf dem freien Markt kaufen konntest, sondern du musstest erst in den Fanclub DFB eintreten. Und dann konntest du Tickets für Nationalspiele erwerben. Also man hat angefangen, nach dem WM-Titel das wirklich zu monetarisieren und wirklich aufs Geld zu gucken. Und man hat auch angefangen, die Mannschaft wirklich von menschlichen Wesen in ein Produkt umzuwandeln. So, es wurde immer abgeschottet trainiert, es wurde nur ausgewählte öffentliche Trainings gemacht, aber sonst hat man immer abgeschottet trainiert, hat sich auch von den Fans ferngehalten und hat auch offenbar bis heute nicht begriffen, das haben auch viele Interviews gezeigt, dass die Spieler nicht wissen, was die Nationalmannschaft eigentlich für die Bevölkerung in Deutschland eigentlich
bedeutet. Du hast ja jetzt so Punkte angesprochen, die um die Mannschaft herum, Fehler angesprochen, die um die Mannschaft herum passiert sind. Ja, ich finde aber auch, gleichzeitig kannst du noch so ein Mentalitätsproblem ansprechen, dass du sagst, früher hattest du das Gefühl, jeder Spieler war stolz, irgendwie mal für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Heutzutage hast du oft das Gefühl, dass die Spieler sagen, oh, ich hätte jetzt lieber ein freies Wochenende gehabt, ich wäre jetzt lieber bei meinem Verein, würde mich lieber schonen, bin angeschlagen, ich passe hier mal ein bisschen auf, dass ich mich nicht verletze. Daran war früher gar nicht zu denken. Ich glaube, weil auch der Punktspielkalender so aufgebläht ist, weil die Menschlichkeit weggegangen ist. Also wir müssen da mal wieder eine Mentalität, glaube ich, entwickeln, wo die auf dem Platz stehen, dann auch bereit sind, blöd gesagt, zu sterben.
Aber ich finde auch, die Spieler haben es aber auch nicht begriffen, was jetzt das Problem für uns als DFB-Fans ist, weil wenn man Havertz sich anhört vor dem Spiel, der einfach so mehr oder weniger sagt, eigentlich waren wir schuld, die Öffentlichkeit, dass sie in Katar schlecht abgeschnitten haben, weil für uns das Hauptthema die Binde war, das zeigt ja auch, dass er oder die Spieler sich anscheinend überhaupt nicht mit dem Thema Nationalmannschaft irgendwie auseinandersetzen, was das für die Bevölkerung ist, was das dafür bedeutet und dass wir eigentlich nur 11 Jungs sehen wollen, die auch, wie du gerade sagst, sich freuen, berufen zu werden und das nicht irgendwie als Pflichttermin irgendwie irgendwie sehen und da denen ein freies Wochenende geklaut wird. Man konnte das bei den Torjubeln sehen. Die Japaner haben sich derbe gefreut, wenn sie ein Tor geschossen haben, und Sané hatte eine Fresse gezogen nach dem 1-1 wie 7 Tage Regenwetter. Mhm. Also das ist für die echt da ein Job. Die haben da auch kein Gefühl für, was es heißt, für uns, sag ich mal, als Fans, Nationalmannschaft zu gucken, ne?
Und ist das denn jetzt für den neuen kommenden Bundestrainer so die Hauptaufgabe, sie an so Sachen wieder zu arbeiten? Ist das überhaupt eine Sache, die der Trainer irgendwie zu machen hat? Oder ist das eine Sache, die grundsätzlich vom DFB mit angenommen werden muss? Also
deswegen sehe ich tiefgreifende Probleme. Also ich glaube, ein Trainer kann da viel machen, aber eben auch nicht alles. Und übrigens genau das Thema ist ja auch eins, das spiegelt sich dann oft auch in der Defensivleistung wieder, wie oft laufen die Spieler zurück, wie kompakt laufen die Spieler zurück, wie sehr hängen sie sich in der Defensive rein. Und ich glaube, wenn du 4 Tore gegen Japan bekommst, dann weißt du, dass du vielleicht in der Defensive nicht alles richtig gemacht hast oder nicht alles gegeben hast. Und da gibt es dann auch dafür, das kann der Trainer noch bewirken, defensiver aufstellen, mal ein paar defensive Tugenden wieder einbringen, weil ich glaube, dass du mit dieser Spielphilosophie, die wir jetzt hatten, und deswegen finde ich es auch völlig richtig, dass Flick entlassen wurde, hättest du beim nächsten Turnier nichts gerissen.
Zumal Flick ja, also für mich war Flick ja auch kein Neuanfang nach Löw, weil er war ja quasi mehr oder weniger auch Jogi Löw. Man hat ja immer gesagt, dass er auch halt als Standardtrainer bei den ganzen WMs unter Löw halt auch schon sehr stark in das Training eingegriffen hat. Deswegen war Flick eigentlich nur mehr eine indirekte Verlängerung von der Löw-Amtszeit. Deswegen würde ich jetzt diesen Cut eher als Neuanfang sehen. Und ob das mit so alten, greisen Männern wie Watzke, Völler und Rummenigge, die da rumlaufen.
Aber das sind ja jetzt alles Namen, die irgendwo wieder rumgeistern, ne? Also ein Sammer. Ich warte noch, bis Matthäus sich wieder selbst ins Spiel bringt. So,
Er hat sich selbst aus dem Spiel genommen
jetzt. Hat sich sogar rausgenommen.
Ja. Weil er selber aber auch kein Trainer mehr ist mittlerweile. Okay. Und den kannst du auch schlecht verkaufen. Ein Typ, der für 5 Euro alles in die Kamera sagt, was ihm.
Aber ist es ein Nagelsmann? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich sehe den auch nicht als Nationaltrainer.
Man muss jetzt mal irgendwie versuchen, erstmal gucken, was wir uns leisten können, weil der DFB hat keine Kohle. Weil ähnlich, das wissen auch nicht viele, wie bei der Champions League, verteilt die FIFA und die UEFA schütten Gelder aus, je nachdem, wie weit eine Nationalmannschaft in einem Turnier kommt. So, und seit 2016, EM-Halbfinale, waren die Ergebnisse jetzt Vorrunde, Achtelfinale, Vorrunde, plus Steuerhinterziehung von 50 Millionen und glaube ich, Flick war jetzt der bestbezahlte Bundestrainer der Welt mit 6,5 Millionen Gehalt und aktuell läuft der Vertrag noch weiter, je nachdem wie man sich einigt. Die haben aktuell keine Kohle, um einen Nagelsmann zu bezahlen, der jetzt aktuell zwar freigestellt ist, aber der noch 7 Millionen pro Jahr kriegt, ne? Also können wir ja gerne mal ein paar Namen durchgehen, die irgendwie realistisch sind oder auch vor allem stemmbar sind für den DFB.
Also, bring gerne mal einen ins Spiel.
Klopp ist für mich raus, ist glaube ich für jeden der Wunschkandidat, aber der ist bei Liverpool, hat halt einen sehr guten Vertrag und ich glaube Klopp ist clever genug, sich jetzt nicht 9 Monate vor Turnierbeginn, sich medial und sportlich diese Aufgabe zu stellen, wo wirklich alles beobachtet wird, um aus diesem Egoisten-Sauhaufen versucht eine Mannschaft zu formen. Also es ist ja wirklich, du stürzt dich ja wirklich ins Feuer und kannst ja wirklich deine eigene Karriere da verbrennen.
Ich glaube, er würde sich das zutrauen, aber ich sehe, dass die Nationalmannschaft oft so die Endstation in der Trainerkarriere ist und du danach selten nochmal in Vereinsfußball intensiv zurückgehst oder zumindest, ja, bei Zidane wundert es mich ein bisschen, aber grundsätzlich passiert das nicht so häufig. Ich glaube, Glasner, so die Kategorie ist noch etwas, was man sich leisten kann und ich glaube, Matthias Sammer und Rudi Völler würden Eigeninitiativ da vielleicht, so schätze ich sie, ein bisschen auf Geld verzichten. Das sind so 3 Namen, die man sich vielleicht leisten kann.
Der Glasner geht wohl zu Olympique Lyon. Da ist ja Laurent Blanc rausgeflogen und Sammer hat ja schon länger gesagt, er hat ja damals bei Bayern gesundheitliche Probleme gehabt, dass er nie wieder ein Traineramt übernehmen wird.
Muss es denn ein Deutscher sein? Also wie seht ihr das?
Ich wäre für Van Gaal, aber der hat auch gesagt, bevor ich da irgendwas anfange, müsste man mir irgendwie mal die Struktur beim DFB irgendwie erläutern, um
zu gucken,
ob er da arbeiten will. Und ja, also das wird schwierig, aktuell dem das schmackhaft zu machen. Ich hatte an Stefan Kunz auch mal gedacht in der Türkei, weil meine Herangehensweise ist eher die, du brauchst jetzt keinen Typen, der dir irgendwas von Taktik erzählt, sondern du musst diese Spieler, die berufen werden in die DFB-Elf, dahin bringen, dass sie wieder halt
diesen Stolz bekommen.
Genau, Stolz, Freude für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, da sind
harte Worte bei so einer Nationalmannschaft mit Stolz und so, genau. Aber es sind ja die Tugenden, genau. Die einfach.
Dann gibt es ja nur die ganz verrückte Lösung, Sandro Wagner.
Ja, aber ganz ehrlich, wie seht ihr das? Also
übernimmt ihr jetzt interimsweise mit Wolf und Völler vielleicht, aber dann mehr Wagner eine gute Position schieben. Ist natürlich ein Himmelsfahrtskommando, was du niemandem im Gremium verkaufen kannst, weil die Erfahrung und das ja zu leicht angreifbar und die Entscheidung, wenn die nicht funktioniert, wirst du ja komplett als Befürworter dieser Entscheidung auseinandergenommen. Aber um mal die Kurve zu kriegen, Jungs, genau diese ganzen Probleme gibt es im Moment beim HSV nicht. Da gibt die Mannschaft alles, da funktioniert der Trainer, da ist es ruhig, da sind die Strukturen gerade ganz okay. Ich finde immer, genauso wie man nicht alles haten darf, wenn es nicht so gut läuft, darf man jetzt auch nicht alles hypen, nur weil wir mal an der Tabellenspitze stehen. Deswegen habe ich immer so ein mulmiges Gefühl. Aber trotzdem, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden, sieht man einfach weiterhin, wie wellig das Geschäft ist. Früher die Nationalmannschaft super krass, super gut, super Vorbild, HSV, bergab, bergab, bergab. Und zack, haben sich die Zeiten gefühlt geändert. Und wir haben diese Probleme beim HSV nicht.
Fehlt in der Nationalmannschaft vielleicht auch nochmal ein Stürmer? Gute Frage. Wieder den Bogen so ein bisschen zu unserem HSV zu kriegen. Also wir haben bei Instagram ja wieder gefragt und es sind nicht wenige, die hier mit der Idee um die Ecke kommen. Und ich meine, die Idee ist wirklich nicht abwegig. Warum nicht Glatzel im Team der Nationalmannschaft?
Ist er nicht gebürtiger Eritreer, weil sein Vater aus Eritrea kommt? Oder gibt es das Land in der Form?
Ist es nur ein, er kann, für, kann okay. für, die, für Neu- okay. Deutschland spielen. Ich meine, mit Füllkrug letztes Jahr ein Zweitligist, der es auch in die Nationalmannschaft, in den Sturm geschafft hat. Also ich glaube, Glatze würde sich, der hätte genau diese Tugenden, die wir vermissen bei den Spielern, die sich komplett reinhängen würden. Und wenn er da die Flanken bekommt, also ich wüsste nicht, warum er nicht auch für die Nationalmannschaft berufen werden könnte.
Er, weil aktuell auch sich nicht gerade viel anbietet, ne?
Genau, grundsätzlich. Deswegen auch nicht, aber als Stürmer finde ich, es wäre komplett eine berechtigte Nominierung wert.
Ja, wir können ja mal, also genau, es ist halt lustig, wenn man überlegt, ja, wer wäre denn deutlich besser als Glatze? Da fällt mir jetzt nicht so viel ein.
Es ist kein Terodde. Nee. Den Deutschen haben wir da.
Ich habe immer so eine innere Sperrung, so aus der zweiten Liga jemanden zu nominieren.
Ja, aber warum?
Er hat Erstliganiveau, bei Podolski hat das früher auch gezeigt. Füllkrug ist ein gutes Beispiel, dass es geht. Wobei, ja.
Da war ja schon erste Liga, als er berufen wurde. Letztes Jahr war Bremen schon.
Aber gefühlt noch lange zweite Liga, aber ja.
Also wie gesagt, ich könnte es mir schon vorstellen, dass es aktuell eigentlich keinen besseren deutschen Stürmer als Glatze.
Ich glaube, das ist auch, was Kai gerade sagt, dass man sich so sperrt davor, einen Zweitligaspieler zu nominieren.
Wir sind ja nach wie vor ein Weltverein.
Wir sehen es ja auf Vereinsebene, wie groß die Differenz zwischen erster Bundesliga und zweiter Liga dann teilweise doch ist, auch vom Verteidigerniveau. Und wenn du gegen eine Nationalmannschaft spielst, dann wie Spanien, Frankreich oder auch ein Durchschnittsland wie Portugal, da würde dann eventuell auch ein Glatzel schneller an seine Grenzen kommen.
Das ist ja, sehe ich auch so. So qualitativ, klar kann man sagen, ist das keine Weltspitze, aber Basketball hat ja jetzt auch gezeigt, dass irgendwie so die Mannschaft in sich stimmig sein muss, dass die Chemie stimmen muss, dass du dann jeden schlagen kannst. Und ich finde auch, gerade bei den großen Turnieren gibt es immer wieder Mannschaften, die extrem weit kommen mit extrem qualitativ unterlegenen Mannschaften. Und Deutschland hat, und das ist vielleicht der einzige Unterschied zu früher, immer noch extrem viel Qualität im Kader, finde ich so persönlich. Also Spieler, die zumindest bei Top-Mannschaften bewiesen haben, dass sie sich dort durchsetzen können und den Unterschied machen können. Aber das bringt jetzt wirklich schon seit langer Zeit nichts mehr und die Mannschaft scheint so nicht zu funktionieren und deswegen ist vielleicht gerade die Umstellung mal auf eine Mannschaft, die in sich harmonisch ist und es ist halt nicht harmonisch, wenn du sechs Arbeiter hast und vier Künstler, ja, auf dem Spielfeld plus Torwart. So, und da sage ich dann bring lieber noch ein Glatzel mehr rein, dann harmoniert das, dass von vorne bis hinten geackert wird, Pressing gespielt wird, zurückgeackert wird und sich in jeden Ball reingeschmissen wird.
Man muss ja auch sagen, was du gerade meintest, dass die es beim DFB nicht hinkriegen. 8 von 11 Spielern in der Startelf sind Champions-League-Sieger, ne? Also haben schon die Champions-League gewonnen, die kriegen ja irgendwas hin und Gündogan unter Guardiola auch seit Jahren ein Spielführer. Und es ist wirklich erschreckend, wie er es nicht auf die Platte kriegt, das in der Nationalmannschaft. Ich sage nicht, dass er es nicht hinkriegt, aber dass kein Trainer anscheinend ein taktisches Korsett oder Konzept für diese Truppe irgendwie hinkriegt, wo sich alle 11 mal wohlfühlen. Ne? Das ist ja schon seit Jahren irgendwie erkenntlich, aber auch erschreckend, dass es auch offenbar man diesen Haufen nicht zu einem großen Ganzen formen kann.
Und dann gibt es ja noch das, was die Spieler jetzt bemängeln, dass so der Rückhalt aus der Bevölkerung, aus dem Land nicht wirklich da ist. Wie seht ihr das? Also ich finde schon, dass da eine ganz schöne Veränderung auch innerhalb der der Struktur der Menschen irgendwie auch stattgefunden hat, die das Ansehen natürlich der Nationalmannschaft auch beeinflusst. Es ist für junge Leute einfach auch nicht mehr sexy, ne? Also sich die Nationalmannschaft anzugucken, die sich nicht zerreißen. Früher war es immer auch selbstverständlich, oder es ist auch immer noch, die Leute, die zur Nationalmannschaft fahren, sind viele von den Älteren, die schon früher auch zum Fußball gegangen sind, die auch eine andere Generation sind als wir, für die es ganz klar war, wenn Bundesliga nicht war, dann ist man zur Nationalmannschaft gefahren mit anderen Vereinen aus anderen Städten und hat dort die Nationalmannschaft supportet.
Aber kannst du das nicht am besten beantworten? Weil ich finde, auch hier wieder so krass, beim HSV ist doch wiederum genau das Gegenteil. Ja? Genau. Kein sportlicher Erfolg war jetzt erkennbar in den letzten, also nicht deutlich erkennbar oder wenn dann nur im Hintergrund beim HSV in den letzten Jahren, und trotzdem strömen die Menschen mehr denn je zum HSV.
Aber genau
das, woran liegt das? Woran liegt das?
Für mich ist der Unterschied so ein bisschen, dass der HSV einfach authentisch ist und dass genau da eben nicht das fehlt, dass du siehst, dass die Spieler sich zerreißen, dass es ein Konzept gibt, dass alles ein Rädchen in das andere greift. Und das sind ja so Sachen, der DFB hat so viel negative Sachen in den letzten Jahren irgendwie von sich gegeben, sei es mit irgendwelchen
Hashtags oder irgendwie die Mannschaftsslogans, so
alles so völlig, wie du es eben auch schon sagtest, so Marketing-Bullshit geworden ist. Und das sind so Sachen, das wollen die jungen Leute nicht so.
Das heißt aber wiederum, wir beim HSV dürften das Rad jetzt auch nicht überdrehen und sagen, geil, heute stürmen alle Menschen rein.
Aber genau, aber dafür gibt es ja dann auch eine aktive Fanszene, die genau so eine Sachen oder immer darauf hinweist, bremst. zu bremsen sozusagen, ey, übertreibt's nicht mit den Eintrittspreisen. Schaut, dass ihr irgendwie die Sachen aus der Fanszene irgendwie mit ins Stadion transportiert. Hört uns, versucht uns in einem Austausch mit uns zu sein. Versucht, dass die, oder schauen darauf, dass Auswärtsspiele einen bestimmten Preis nur haben. Oder sich für so eine Sache einsetzen. Geil,
weil eins kann man echt mal festhalten, ne? Die deutsche Nationalmannschaft bräuchte jetzt mehr denn je die Fans, die hinter denen stehen und diese Mannschaft pushen.
Ja, aber das sind irgendwelche Vereine, das sind irgendwelche Firmen wie Rewe, die dort einen Fanclub-Nationalmannschaft irgendwie supporten. Genau, das wollte
ich sagen. Und den hat die Nationalmannschaft nicht mehr und deswegen sind sie jetzt so im Arsch. Und das darf dem HSV halt nie passieren, dass wenn sie irgendwann mal in einer Krise sind, was ja passieren kann sportlich, ja, sind ja auch noch Menschen, dass du dann auch noch keine Fans mehr hast, weil du das über Jahre abgebaut hast durch die ganzen Sachen, die eben beim DFB passiert sind. Und deswegen glaube ich, ist der DFB so am Boden.
Also grundsätzlich glaube ich, also Bioff hat ja vieles richtig gemacht nach Rebeck, aber ich glaube, wie wir halt schon gesagt haben, die Schraube wurde halt überdreht. Also es ging nur noch um das Produkt DFB 11 und man hat diesen Spielern auch die Bindung zu den Fans genommen. Man kam an diese Menschen nicht mehr ran und es gibt ein schönes Beispiel aus der Nations League. Da hat die Niederlande in Hamburg gespielt und die haben in Norderstedt trainiert, die Niederlande. Und ganz normales öffentliches Training vorm Spiel und danach wurden irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde Autogramme gegeben in Norderstedt. Während gleichzeitig die DFB-Elf auf dem anderen Trainingsgelände alles abgehangen haben, Sichtschutz und nur die Mannschaft und der Trainer durften darauf und da war nichts mit öffentlichem Training. Das zeigt ja auch die Vorgehensweise dieser beiden Verbände, dass man halt bei Holland, bei der Elftal, versucht dort halt eine gewisse Fannähe und Menschennähe zu bewahren, während hier wirklich alles nur noch so hochstilisiert wurde und oben nicht die Spieler stören, nicht, dass sie abgelenkt werden vor einem so wichtigen Spiel. Also man hat uns die Mannschaft auch ein bisschen weggenommen durch dieses ganze Marketing und durch dieses Wegnehmen dafür, dass wir auch nie mehr richtig rankam, außer zu ausgewählten Terminen, hier mal ein öffentliches Training oder wenn man irgendwie so ein Schaulaufen da hatte. Wenn du das, was du früher mochtest, nicht mehr haben kannst, dann wird es ja an irgendeinem Punkt auch egal. So, dann sagst du, okay, wenn ich es nicht haben kann, warum soll ich einer verflossenen Liebe hinterherlaufen, die sich eh nicht für mich interessiert? So, und irgendwann bist du drüber hinweg und denkst dir, oh mein Gott, dann mach doch, was du willst.
Also ich bin ehrlicherweise, ich habe die Nationalmannschaft noch nie so richtig verfolgt, klar, zu Turnieren, ne? Ja. So ein Turnierfan dann quasi. Aber
ich versuche das Gefühl ein bisschen einzufangen, was eventuell viele haben, weil ich kenne auch Kollegen, die haben sich lange Zeit als ich bin Fan von der Nationalmannschaft. Die hatten keine Lieblingsvereine, sondern die waren wirklich so Fan von diesem DFB-Elf. Und denen wird seit Jahren der Grund genommen, warum soll ich mir das noch antun?
Ja.
Agree.
Okay, dann ist war aber jetzt ja gestern auch ein Effekt. Und Deutschland wird Basketball-Weltmeister, also es geht auch ohne die höchste Qualität.
Auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt diese Nahbarkeit, ne? Dann kommen die da alle vor die Kamera und brüllen irgendwie freudetrunken was da rein. Man sieht da wirklich ehrliche Freude und nichts ist mit Hashtags oder irgendwelchen Slogans zugepflastert. Man sieht einfach eine Nationalmannschaft, die einfach für sich gekämpft hat.
Schröder, der sagt, ich will nicht meinen Namen hören, sondern irgendwie, es geht hier um die Mannschaft und das Team.
Das hat einen anderen Hintergrund.
Ach so, okay. Weil
Schröder gilt ja so als goldenes Talent nach Nowitzki. Und alle haben immer gefordert, er muss mehr Verantwortung übernehmen, er darf nicht so ein egoistischer Spieler sein. Und als er 2018 gegen die Dominikanische Republik bei der WM in der Vorrunde rausgeflogen sind, haben alle gesagt, Schröder, das war scheiße von dir, also bitte verpiss dich aus der Nationalmannschaft. Egoistischer Zocker, kein Mannschaftsplayer. Und er ist geblieben und hat dann gestern gesagt, Jungs, ich hab geliefert, ich will nie wieder irgendwie ein Gehate über meinen Nachnamen hören. Also ich habe mich umgestellt und jetzt ist aber auch gut. Hm.
Ja. Das war ein spannendes Spiel, habt ihr es gesehen? Ja. Also ich fand es, war auf jeden Fall echt gut. Also da freut man sich doch. Das ist eine Nationalmannschaft, wo es Bock macht, einfach auch
und zuzuschauen. Und selbst da schafft es der DFB, dem Ganzen die Krone aufzusetzen, indem man kurz vor Abpfiff des vierten Viertels die Meldung gleichzeitig rausballert, Flick entlassen. Jungs. Und im größten Triumph der Sportgeschichte des Deutschen Basketballbundes.
Oder gerade da, um dann zu wissen, dass jetzt erstmal die positiven Nachrichten an der obersten Stelle stehen, nicht die negativen. Aber macht man nicht. Unsportlich, würde man sagen. Unsportlich.
Ja. Also neben dem Trainerjob ist da auch einfach so viel, viel Strukturproblem.
Ich rufe mal Gato an. Gato!
Was geht ab, Alter?
Wo bist du schon wieder?
Spanien.
Natürlich.
Gato, wir sind auf der Suche nach dem HSV-Content. Wir haben jetzt die ganze Zeit die deutsche Nationalmannschaft auseinandergenommen. Jetzt brauchen wir HSV-Insights von dir.
Ja, aber sag nur einmal ganz kurz, was mich interessiert. Was sind eure Favoriten auf dem Trainerposten?
Tim Walter.
Boah, das wäre wild, ne?
Nein, natürlich nicht. Wir haben
Horst Rubesch. Ja, kam auch bei Instagram, das habe ich auch gelesen. An den habe ich irgendwie gar nicht gedacht. So, Horst von vor 5 oder 10 Jahren wäre es wahrscheinlich gewesen. Jetzt ist er halt immer noch the man, aber vielleicht auch ein bisschen drüber.
Ich sag Nagelsmann wird es. Ich würde mich aber über Stefan Kunz freuen. Oder Louis van Gaal.
Also bei Stefan Kunz, als du das eben sagtest, da habe ich auch gleich irgendwie gezuckt und dachte, ja, ich glaube, der könnte es sein.
Ja, Kunz, der steht ja vor der Türkei wohl ein bisschen so kurz vom Rauswurf. Ich meine, weiß jetzt nicht, für ihn spricht, aber okay. Aber der hat U21 echt ganz gut gemacht. Ich finde Glasner auch gar nicht so scheiße, ne? Irgendwie ein bisschen No-Name, hat Erfolg gehabt. Und wenn du dann wirklich ab in 1-2 Jahren Klopfen kriegen kannst, dann ist auch ein guter Übergang. Aber nun gut, soll nicht unser Problem sein.
Es ist Gott sei Dank auch nicht. Wir sind nämlich Derby-Sieger, um mal jetzt mal hier zum HSV zu kommen. Spielfreies Wochenende und dann starten wir am Freitag mit einem Derby-Sieg 7-1. Gegen den anderen Verein hier aus der Stadt. Und noch
schöner auswärts, ne?
Und auswärts, ja. Also ich habe mich am Freitag zum Mobmarsch begeben.
War die Stimmung
war gut? War ja, natürlich. Also ich meine, Frauen-DFB-Pokalspiel vor fast 20.000, ich glaube es waren 19.700 Zuschauer am Müllerntor. Bei uns, für dich nochmal. Also es war schon echt geil. Ich würde sagen, es waren so 4.000 HSV-Fans da. So, der Gästeblock war gut gefüllt und auch die Tribüne rechts davon, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ist es die Gegendrade? Nee, die ist glaube ich nicht. Ist glaube ich die Haupttribüne. War auch mit vielen HSV-Fans besetzt und auch die ganzen Jugendmannschaften vom HSV, gerade von den Frauen, die dort auch im HSV-Trikot saßen. Ja, war eine coole Stimmung. Zum Beginn des Spiels, natürlich ist es immer so, bei Müller am Tor irgendwie üblich, dass man auch die Hymne von der gegnerischen Mannschaft spielt. Das war in dem Fall, haben sie Mein Hamburg lieblich sehr gespielt. Und dann ging es auch los, die Mannschaften sind eingelaufen und es gab eine große Pyroshow von der aktiven Szene von St. Pauli, die dort die Spielerin mit ganz vielen roten Fackeln begrüßt haben. Und dabei, lustig, wäre fast die Zaunfahne von der Ultragruppierung von USP, von St. Pauli, abgefackelt. Sie hat an der Seite angefangen zu fackeln und sie haben sie ganz schnell ausgetreten und haben es ausgemacht und sind dann haben sie die Fahne gleich abgenommen.
Weil das wäre gut gewesen.
Das wäre gut gewesen, dann hätten sie sich nämlich auflösen können, genau. Wenn die Hauptfahne weg ist. Also das hätte uns alle sehr gefreut. Wenn beim Frauenpokalspiel die Hauptfahne der Ultragruppierung von St. Pauli abgefackelt wäre. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon echt ratzfatz los. Also Die ersten Fackeln waren noch nicht mal aus. Da stand schon irgendwie 2-0 für den HSV. Also.
Geil. War der HSV denn auch so ein krasser Favorit?
Ja, also
ich glaube, Pauli spielt Regionalliga
genau.
Und HSV zweite Liga.
Also du hast schon gesehen, als die Spielerin aufs Feld kam, da hast du schon gesehen, okay, also da muss heute schon einiges passieren, dass da hier was anbrennt. Wir hatten mit dem 4-0 gerechnet, das hatten wir dann ziemlich schnell erreicht, schon zur Halbzeit, glaube ich. Das
war 5-0 schon.
Schon zur Halbzeit 5-0. Und also es war ja HSV ganz klar überlegen. Ich muss sagen, echt, also Lisa Baum, die ist 16 Jahre alt, muss man sich mal reinziehen, 16 Jahre, was die für ein Ball spielt da über die Außen. Und Larissa Mühlhaus, also das war insgesamt, es war einfach wirklich ein geiles Spiel, gute Atmosphäre, gute Stimmung auch von HSV-Seite, obwohl die aktive Szene nicht als geschlossene Gruppierung aufgetreten ist. Sie waren zwar viele da und haben auch supported, aber nicht als Gruppe supported, war eine gute Stimmung, war sehr, sehr viele Frauen tatsächlich auch im Stadion, natürlich auch beim Frauenspiel. Das hast du auch im Gästeblock gemerkt. Viele, die sonst keine Tickets beim Derby irgendwie für den Gästeblock bekommen, sich natürlich gefreut haben, dann zumindest beim Frauenderby im Gästeblock zu sein. War echt eine gute Stimmung. Auch nach dem Spiel keine irgendwie von der Atmosphäre nichts, wo man jetzt irgendwie Sorgen haben musste. Ich hatte extra meine Kinder nicht mit in den Gästeblock genommen. Die saßen mit meiner Frau irgendwie auf der Tribüne nebenan. Die waren mit dem VfL Pinneberg, waren sie irgendwie mit 140 Leuten da. Und das war, ja, die waren total geflasht von so einem Spiel. Aber auch für die Mädels, ne? Also muss man mal sagen, vor 20.000 Leuten zu spielen, das ist schon eine coole Sache.
Richtig, ey.
Ja. Und Lisa Baum, als sie ausgewechselt worden ist, ist irgendwie am HSV-Block dann vorbeigegangen und sie wurde richtig gefeiert. Und dann mit 16 Jahren, wenn dann 4.000 Leute irgendwie deinen Namen rufen, so. Die hatte, glaube ich, auf jeden Fall ordentlich Gänsehaut und waren sehr gerührt davon.
Ist auch geil, dass da 4.000 sind an so Freitagabend. Ne?
Freitagabend, ich meine, das Wetter war perfekt. Ne? Hast ziemlich lange gewartet, bis du deine Getränke hattest, aber das war wirklich ein guter Start und ein schönes spielfreies Wochenende, um dann mit dem Derby-Sieg schon mal sich so ein bisschen drauf zu gewöhnen oder schon mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, wie es denn sein wird, wenn wir dort auswärts spielen und dort die Punkte mitnehmen.
Ist Lisa Baum, was sie jetzt gerade so ein, zwei Mal genannt hast, so das Talent quasi so bei den Frauen, also so absolut so?
Würde ich schon sagen, weil sie gerade mit ihren 16 Jahren natürlich noch so extrem jung ist und ich würde schon sagen, dass das im Moment so das aussichtsreichste Talent ist. Natürlich sind da viele andere auch, ne, die irgendwie jetzt, es sind glaube ich 3 oder 4 Spielerinnen sind in die U19-Nationalmannschaft berufen worden.
Wow,
Marlene Deiss, Lisa Baum und die anderen kriege ich alle gar nicht mehr zusammen.
Ja,
also wirklich, wirklich gut und das macht Spaß, den Mädels zuzuschauen. Also ich kann es jedem nur empfehlen, die auch zu supporten. Vielleicht kriegen wir sie ja mal im Podcast. Ich glaube, die hätten auch Bock, hier mal ein bisschen was zum Frauenfußball zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Also ich würde mich auch darüber sehr, sehr freuen. Gerade weil der HSV ja auch die letzten Jahre im Bereich Frauenfußball wieder erheblich aufgeholt hat, was auch dringend notwendig war, nachdem man sie, glaube ich, 2012 ganz abgemeldet hatte zwischenzeitlich. Ne?
Und ich bin mal gespannt, wann sie das erste Mal bei uns ein Spitzenspiel im Volksparkstadion machen.
Ja.
Würde mich freuen für die Mädels.
Haben sie schon mal probiert oder angefragt beim HSV?
Nee, es ist natürlich immer so eine Kostensache auch. Ne? Also ich glaube, wenn das Derby jetzt bei uns gewesen wäre, dann hätte man es wahrscheinlich auch im Volksparkstadion gemacht.
Was, so. Wie viele Tickets müssten verkaufen, damit der HSV da plus minus null zumindest rausgeht bei so einem
Spiel? Das weiß ich nicht. Aber ähnlich, denke ich mal, wie bei den Zecken auch, 20.000 wäre schon
gut. Ja, Minimum da ja auch. Ja. 25, 30 macht den Oberrang zu.
Ja.
Obwohl, ja, kannst auch nicht klar, oder nur Unterrang erstmal. Egal, aber irgendwie so, wäre schon geil bestimmt.
Gacek, wie lange bist du noch in Spanien?
Ich bin, ich war ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber geredet, aber von Freitag bis Sonntag auf Mallorca mit Kai unter anderem auch auf dem Junggesellenabschied von meinem Bruder.
Ja.
Am Ballermann.
Da, Videos haben wir gesehen auf Instagram.
Richtig, richtig. Da kam, ich habe es mir, glaube ich, gar nicht richtig angeguckt, aber ich weiß noch, dass einmal bei den Übungen kam, da hat vor meine Frau, ihr König, und da habe ich natürlich instinktiv draufgehalten, auch wenn ich es am nächsten Tag vergessen hatte. Aber da hat wieder die Insel wieder abgeliefert und performt.
König Fußball auf Mallorca. Hast du dein HSV-Trikot noch an? Garte, du bist ja immer stolz mit dem HSV-Trikot durch die Gegend gelaufen. Großartig. Hast du es noch an?
Ja, ich hab's, nee, gerade habe ich es nicht an, aber ich habe da diesmal was verändert. Normalerweise bin ich immer mit dem orangen, langärmeligen Mickel-Trikot auf Malle gewesen, wovon du ja aber die Hose hast und mit der man auftritt. Und ich habe jetzt mein schwarzes Jatta-Trikot angezogen, was wir uns hier gegönnt haben von vor ein paar Wochen.
Ja.
Und ja, war zufrieden. Also hat mich beflügelt auch.
Ihr habt den HSV wieder gut repräsentiert am Ballermann.
Ja, doch. Also war doch echt auch, es sind wieder so ein paar Kleinigkeiten, Momente, so ich bin so, Sonntag musste ich dann halt hier echt nur ganz kurz von Palma nach Barcelona geflogen, weil ich jetzt hier mit der Frau und der Familie bin. Und da war, glaube ich, nicht ein Fußballtrikot gesehen, aber eingecheckt und unter 100.000 Leuten gab ein Trikot und das war ein HSV-Trikot.
Ja,
und das war schon wieder geil, weil so die Leute haben halt so Bock, das so zu zeigen und verstecken sich jetzt nicht. Also wie als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Elversberg-Trikot, obwohl das ist wahrscheinlich auch gerade geil, weil die für ihre Verhältnisse gerade Champions League spielen, aber irgendwie...
Mit dem Hertha-Trikot hat man keinen gesehen.
Ja.
Schalke hat man auch nicht gesehen, aber den Spitzenreiter hat man gesehen.
Ja, so bockt es.
Aber absolut, ich werde jetzt hier mal mich erholen und auch, ich habe gerade geguckt, nächste Woche ist es schon wieder HSV, ne?
Ja.
Das ist schon wieder, endlich.
Gegen Elversberg.
Genau, gegen Elversberg und werde das auswärts von hier gucken müssen, aber gut, ob ich jetzt zu Hause vom Fernseher gucke oder hier, ist dann irgendwie auch egal, obwohl hier wird es wahrscheinlich auf dem Handy sein und das nervt immer leider. Ist dann doch immer nicht so geil wie auf dem Fernseher und da bin ich mal gespannt. Was sagt ihr da? Elversberg auch, haben jetzt mal gewonnen, aber gut, gegen Osnabrück.
Ich bleib dabei, ja, Osnabrück ist zwar nicht das Maß aller Dinge, aber ich finde schon, auswärts 1-0 als Aufsteiger, Chapeau. Die Mannschaft wird jetzt kein schlechtes Selbstvertrauen haben. Ich glaube, HSV muss gucken, dass, also da hat der HSV noch eine Menge Arbeit vor sich, muss gucken, dass sie jetzt eben auch die untere Tabellenregion so beackern können. Das wird ja ein anderer Fußball, hatten wir schon in der letzten Folge analysiert, als gegen die Spitzenteams oder vermeintlichen Spitzenteams. Und Elversberg spielt für mich gefühlt ein 5-2-2-1. Also erkenne ich da eine krass defensive Ausrichtung. Und
wobei ich aber sagen muss, dass Elversberg mit 12 Gegentoren die schlechteste Defensive in der ganzen zweiten Liga hat. Ne?
Genau, also, habe ich mir auch, genau.
Ja, ich habe die Ergebnisse mal geguckt. Also noch kann man die Spiele ja mal von Anfang an durchzählen. Das ist, wir spielen den ersten Spieltag, relatives Ausrufezeichen, spielen sie in Hannover 2-2. Dann zweiter Spieltag verlieren sie in Rostock 2-1. Am dritten Spieltag immerhin auf dem Betzenberg verlieren sie nur 3-2. Also bis dato wurden sie noch nicht abgeschossen. Das hat sich dann aber geändert, denn zu Hause gegen Düsseldorf verlieren sie 5-0. Da sind sie dann eingebrochen. Ich weiß nicht, ob da eine rote Karte im Spiel war oder nicht. Keine Ahnung. Und dann gewinnen sie jetzt am fünften Spieltag gegen Osnabrück. Also eigentlich alles im Großen und Ganzen keine verkehrten Ergebnisse, bis auf einen Spieltag, wo es dann halt irgendwie...
Kann ich nur bestätigen, so eine Truppe kann man fast die Ergebnisse, die du gerade genannt hast, oder diese Linie, die kann man fast mit den Transfermarktwerten in Verbindung bringen. Denn wenn man sich mal anguckt, wer bei Elversberg was wert ist, dann sind es mit Abstand, also die drei mit Abstand teuersten Spieler dort sind...
Die sind
im Alter von 17, 20 und 24. Ja, ich glaube, wenn ich den meisten jetzt hier die Namen nenne, können sie damit wenig anfangen. Okay, ne, aber die nennen sich Hugo Wandermersch, Wahid Fagir und Paul Wanner. Das scheinen also Talente zu sein, auf die Elversberg da an vorderster Front setzt. Und oft hast du es ja bei Talenten so, spielen super mit, Ergebnisse fehlen noch ein bisschen. Aber, und wenn mal was nicht läuft, dann bricht das komplette Konzept auseinander. Und das hast du ja mit deinen Ergebnissen, Gato, eben beschrieben.
Ist Wanner nicht der von Bayern? Ein Jugendspieler?
Ich schaue also mal nach. Offensives Mittelfeld und kommt von Bayern München, genau.
Ja, haben die ausgeliehen, also so, ja, ist ausgeliehen.
Muss man vorsichtig sein. Ne? Sind immer Spieler, die auch dazu in der Lage sind, so ein, zwei Innenverteidiger von uns aussteigen zu lassen und die dann einmal in den Winkel zu schießen?
Come on. Ich lege mich trotzdem fest, also wir werden 0-3 Gewinn gegen Elversberg.
Ja, genau. Also die Gegentore.
Die Null steht?
Definitiv, die Null steht.
Zustand bei Elversberg, weil ich habe da auch ein bisschen geguckt. Die versuchen schon offensiv mitzuspielen und gerade gegen Düsseldorf wurden die halt, dann wurde ein bisschen die Blauäugigkeit ausgenutzt.
Und da war auch keine rote Karte. Sie haben einfach.
Nein. Die haben einfach, Michael Steffen ist dort Trainer, auch früher in der Bundesliga gespielt. Die versuchen offensiv Fußball zu spielen als Aufsteiger, obwohl sie einen der schwächsten Kader haben. Und laufen dann halt auch gegen stärkere Gegner, die das ein bisschen cleverer ausnutzen, dann halt auch mal in so 0-5 rein. Deswegen bin ich auch beim Muchel und glaube auch an einen 0-3.
Perfekt, also muss sagen, klingt genau nach einem Gegner, der uns liegt. Also
ich bin da im wahrsten Sinne des Wortes defensiver in meinem Tipp. Ich tippe auf ein 2-1 vom HSV. Hart erkämpft, spätes 2-1 für uns. So Elversberg eigentlich noch besser und dann, aber wie effektiver. Elversberg noch zu jung.
Ja.
Obwohl der HSV, glaube ich, die jüngste Mannschaft hat, aber von der Spielweise zu jung.
Wenn der HSV ein Ding kassiert, dann nur das 1-0, weil sie da in den ersten 10 Minuten noch pennen, aber sonst, glaube ich, kriegen sie keins.
Gibt es irgendwelche überraschungsmäßige Aufstellungsgeschichten oder stellt sich das mal, Ramos ist ja noch gesperrt, Schrei wahrscheinlich auch wieder draußen, Reis und Benesch spielen und der Rest stellt sich dann Königsdörfer und Özcanali wahrscheinlich auch draußen und obwohl Dompe könnte man mal rausnehmen, ne?
Ja.
Also und Jatta spielt so, vielleicht mal so.
Ja, aber ich glaube, Wald ist ja nicht dafür bekannt, wenn es läuft, groß zu rotieren, ne? Also ich glaube, wir sehen die gleiche Elf wie gegen wie haben wir das gespielt?
Rostock.
War das, ja, die gleiche Elf. Da
kommt. Und deine alten Homies.
Ja, ich bin gespannt. Samstag 13 Uhr gegen Elversberg werden wir auf jeden Fall ein Feuerwerk abbrennen. Also da bin ich ganz guter Dinge. Bist du denn nächste Woche wieder am Start, Gerto?
Ja. Sonntag komme ich, Sonntagabend, relativ spät, verhältnismäßig komme ich zurück und dann bin ich Montag wieder topfit da. Und da gibt es auch eine kleine Überraschung an diesem Montag.
Ah.
Denn wir haben was Neues in unserem Portfolio mit aufgenommen. Und das wurde schon mal als kleiner Teaser, wurde schon mal besprochen, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was man denn beim HSV dann noch machen könnte, was man noch verkaufen könnte beim HSV.
Als Merchandise, und, ne?
Ja, der HSV hat es nicht gemacht. Also sind wir natürlich in die vermeintliche Nische gesprungen. Aber ich würde natürlich behaupten, so Nische ist es gar nicht. Eigentlich bräuchte jeder ein Produkt davon. Vielleicht hat sogar auch jeder ein.
Mehrere. Du redest doch gerade definitiv von der 100% Kaschmir-Kollektion, made by, designed by Kai Gemnitz, die jeder jetzt vorm Winter unbedingt sich noch holen muss, oder? Also die Kaschmir-Decke fürs Wohnzimmer für 999 Euro, 100% Kaschmir, kann ich nur jedem
empfehlen.
In Rautenform, ja.
Also ich bin gespannt, Gacek. Ich weiß ja, worum es geht und es ist wieder, wir haben echt gelacht und das aus so einer Schnapsidee im Podcast über Merchandise, über das wir gesprochen haben, sich ein Hörer meldet und dort gleich sagt irgendwie, Jungs, ich hab da was für euch.
Wer ist die Windel mit dem St. Pauli-Wappen drin,
ne? Bones, du weißt es auch noch nicht, ne?
Nee, ja, nee, Bones und Kai wissen es nicht.
Geil.
Extra geheim gehalten, damit es auch eine gewisse Überraschung ist.
Ja.
Und
es ist eine Sache, die Spaß macht.
Genau.
Ist Dildo. Eine
Sache, die Spaß macht. Und,
macht dir ein Dildo Spaß?
Ja, sicher.
Ja, okay.
ja, dann soll es so sein. und wir haben auch schon ein bisschen Bild- und Videomaterial. Es muss diese Woche, findet ein bisschen Übergabe statt, dass noch so der kleine Challenge Point, dass das noch funktioniert. Aber ich denke mal, es wird auch klappen und dann wird am Montag das Geheimnis gelüftet werden und es wird auch direkt was verlost. Also da müsst ihr unbedingt reinhören in die Folge. Da verlosen wir was, auf welcher Plattform auch immer oder auf mehreren Plattformen. Ist natürlich streng limitiert.
Man könnte es ja so spielen, dass die Gewinner der drei Kicktipp-Runden jeweils ein Exemplar davon bekommen, von dem Spieltag, der jetzt kommt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, sowas zum Beispiel gar nicht so schlecht.
Ja.
Das kann man machen. Oder also eigentlich der mit den meisten Punkten oder die.
Ja.
Dann gibt es immer einen Gewinner.
Also streckt euch an. Vielleicht wird es ja mal Kai.
Drei, vier Gruppen.
Ja. Was wird's
mal? Vielleicht wird es ja mal Kai, der den Spieltag gewinnt.
Sehe ich auch so.
Ja. Okay, also der oder die Gewinnerin bekommt schon mal ein Merch-Teil safe und dann machen wir aber noch weitere Gewinnspiele. Es wird auf jeden Fall herrlich sein.
Schön.
Ein kleiner Schmunzler.
Es war nicht anders zu erwarten.
Sehr gut.
Ja, gut.
Jungs.
Du gut.
Geile Folge. Ohne dass wir einen Spieltag hatten, trotzdem über Derby-Sieg, über Nationalmannschaft und den Weltmeistertitel gesprochen zu haben. Das macht Lust auf mehr, vor allem auf nächsten Samstag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Menge neuen Merch und 3 Punkten auswärts in Elversberg.
Fährst du hin, Muchel?
Nein.
Ach, Saarbrücken treibt dich nichts, ne?
Nee, es ist denn doch. Ich
es wird spannend. Es wird spannend. Ich bin richtig gespannt aufs Spiel. Ich freue mich, das am Montag dann mit euch zu analysieren.
Samstag, 13 Uhr, Leute.
In diesem Sinne.
Ja. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.